Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Kepler Salon. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute Abend zu einem Thema, das kein leichtes ist, aber trotzdem brennt. Wieso Missbrauch, Mythen und Fakten zu einem erregenden Thema, ein bewusst gewählter Titel. Ich darf noch ein paar Hinweise geben, bevor wir in medias res gehen, nämlich, es gibt noch was zu trinken, und zwar auch während unseres Gesprächs, während unserer Diskussion, nämlich hinten bei der Gastronomie Keinzel. Es liegt auch ein Gästebuch auf, falls Sie sich verewigen wollen. Weiters darf ich noch darauf hinweisen, dass wir während der Diskussion Mikrofone durchgeben, für die, die heute zum ersten Mal da sind, die alten Hasen werden es ja wissen. Es werden zwei Mikrofone durchgegeben. Bitte, die Dame da hinten hat eins. Und dort wird auch eins sein. Ja, wunderbar. Bitte mit Ihrer Frage, mit Ihrer Anmerkung bei der Diskussion auf diese Mikrofone zu warten, denn unser Gespräch wird aufgezeichnet. Es gibt dieses Gespräch dann als Audiodatei auf der Kepler-Salon-Webseite www.kepler-salon.at, und wenn Sie nicht ins Mikrofon sprechen, haben wir das nicht auf Band. Also bitte um Mikrofondisziplin. Ja, mein Name ist Klaus Duttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich heute ausgesprochen, hier heute bei Ihnen zu sein und moderieren zu dürfen, Gastgeber zu sein für unseren Gast heute. Das ist die Frau Dr. Heidi Kastner, Chefärztin der forensischen Abteilung an der Landesnervenklinik Wagner-Jaurek in Linz. Herzlich willkommen, Frau Kastner.
Danke.
Ja, das Thema nicht leicht. Ich habe schon gesagt, Missbrauch seit Jahren ein Thema, immer stärker in den letzten Jahren geworden, auch im Hinblick auf die Kirche, aber um das geht es heute nicht so sehr oder nicht im Vordergrund, nämlich es geht eher um die Nähe bei diesem doch sehr unliebsamen Vorkommen. Und damit bitte ich schon Frau Dr. Kastner um Ihre Worte, um Ihren Vortrag. Wir werden etwa nach einer Dreiviertelstunde in die Diskussion einsteigen. Bitte sehr.
Danke. Ja, schönen Abend allseits. Ich denke mal, wir haben es heute beide nicht leicht. Sie deshalb nicht, weil Sie den voraussichtlich letzten erfreulichen Abend dieser Woche doch mit einem unerfreulichen Thema verbringen werden. Und ich aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil es bei mir eine bislang unerforschte Verbindung zwischen Hirn und Beinen zu geben scheint. Das heißt, ich kann im Sitzen schlecht reden. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Und zweitens, weil ja jeder, der sich mit diesem Thema Missbrauch auf eine etwas differenziertere Art zu beschäftigen versucht, Gefahr läuft, in einen Hexenkessel von Emotionen hineingezogen zu werden, wo dann sehr unerfreuliche und sehr heftige Kommentare kommen, wo dann auch an sich nicht zu Stammtischmentalität neigende Menschen sich einer derartigen Diktion bemächtigen und wo dann sehr rasch der Ruf kommt nach hängt in Höhe oder wegsperren auf ewig oder ja, weitere Zitate möchte ich mir da ersparen, sie gehen immer noch tiefer. Jetzt war ich aber noch nie der Meinung, dass man ein komplexes Thema sinnvoll abhandeln kann und dass man sich zu einem schwierigen, belastenden Thema vernünftige Gedanken zur Prävention machen kann, wenn man das Ganze auf eine sehr vereinfachende, sehr simple Linie zusammenschneidet. Missbrauch ist nicht Missbrauch. Missbrauch hat zwar einen Oberbegriff, aber eine Vielzahl von Motiven. Es gibt nicht den Missbraucher, das ist ein Mythos. Jeder, der missbraucht, ist pädophil, das ist ein weiterer Mythos, das stimmt beileibe nicht. Und man kann sicher nicht dieses hochgradig belastende und hochgradig erschreckende Delikt verhindern, wenn man diesen Mythen anhängt und sich vor den Fakten schraubt. Die Fakten sind anders und diese Fakten möchte ich Ihnen heute vielleicht etwas näher bringen. Und nachdem man sich Dinge dann am besten merkt, wenn man sie in Geschichten verpackt bekommt, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum man so gern Märchen erzählt, wollte ich Ihnen heute ein paar Fälle vorstellen, die keine Märchen sind. Das sind reale Fälle aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung, und aus meiner Gutachterpraxis. Ich werde die Fakten etwas verfremden, um die Menschen dahinter unkenntlich zu machen. Aber die Fälle, wie sie abgelaufen sind, sind real. Das eine war ein Herr Müller, nennen wir ihn Müller. Das war ein relativ biederwirkender, sehr ordentlicher, sehr gepflegter, sehr freundlicher, gebildeter Bankangestellter, knapp 40, den ich kennengelernt habe, weil er angeklagt war, seine jetzt 10-jährige Stieftochter ab ihrem 4. Lebensjahr missbraucht zu haben. Das war ein Delikt, zu dem er sich geständig zeigte. Er war Bankangestellter, ist einer soliden Familie entstammt, war ein ordentlicher Mensch, hat, wie sich's gehört, bei Zeiten eine Eigentumswohnung erworben, hat bei Zeiten das richtige Auto gehabt, hat sich in der Bank zu einem ordentlichen Job hochgearbeitet, war verlässlich, war brav, war eher fantasielos und hat immer alles gemacht, was man von ihm erwartet hat. Der Mann hat dann mit 30, 32 festgestellt, dass zu seinem ordentlichen, geordneten, normalen Leben halt auch eine Familie gehört und hat sich dann eine Frau gesucht mit 2 Töchtern. Ja, mit der hat er dann ein Familienleben gelebt und das hat alles nach außen ganz gut funktioniert. Bis dann eben, knapp bevor ich ihn kennengelernt habe, aufgekommen ist, dass er das eine Kind seiner Frau, seine Stieftochter, über Jahre immer wieder regelmäßig missbraucht hat. Das war für ihn natürlich ein Schock, dann in Haft zu kommen, als er dann mir gegenüber saß, hat er gesagt, ja, das war so, das hat er gemacht, kein Zweifel, da kann er nicht dran herumdeuten, das ist so. Und warum er es gemacht hat, naja, das ist so eine schwierige Sache, das kann er eigentlich gar nicht so genau sagen, weil ich werde ihn sowieso nicht verstehen, das versteht man ja nicht, das ist ja wirklich schlimm und das ist ganz furchtbar, aber was soll er machen? Er hat gemerkt, ab der Pubertät, dass ihn eigentlich Frauen nicht interessieren. Gleichaltrige Mädchen waren ihm völlig egal. Wie die Sexualität bei ihm so erwacht ist, so mit 14, 15, hat er bemerkt, dass ihn eigentlich Kinder interessieren. Das heißt, Erektionen hat er bekommen, wenn er Kinderbilder angeschaut hat. Wenn er onaniert hat, was man in dem Alter ja dann heftig beginnt, hat er sich auch Kinder vorgestellt. Das heißt, für ihn waren eigentlich immer nur Kinder erregend. Und zwar so zwischen 4 und 8. Wenn sie älter waren, waren sie uninteressant, aber in dem Alter waren sie sehr reizvoll und er hat bei Frauen einfach nicht funktioniert. Da ist nichts gegangen. Er hat sich dann redlich bemüht und versucht, sich ein paar Freundinnen zuzulegen. Das ist alles gegangen, solange es nur ums Händel halten gegangen ist. Küssen war schon schwierig, da hat ihm schon eher graust. Er hat jetzt eigentlich nicht gewusst, was er damit tun soll. Er hat nur gemerkt, da stimmt was nicht. Und nachdem er ja ein verständiger, vernünftiger Mensch war, hat er gewusst, dass er das nicht ausleben kann. Dass das nicht funktionieren kann, dass man das nicht darf und das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dass er daher mit diesem Wissen bei sich bleiben muss, das nirgends erzählen kann, geniert das ist ja auch furchtbar. Und dann hat er halt irgendwann mal beschlossen, das macht nichts, aber eine Familie hat man, also legt er sich eine Frau zu, dass die dann 2 Töchter hatte, das war halt der Zufall. Mit der Frau hat er nie, war er nie intim, das heißt die Ehe wurde nie vollzogen, das war der Frau offenbar kein Problem, die hat auch nicht nachgeforscht, warum. Und irgendwann im Zusammenleben war es dann so, dass er diesem Bedürfnis nicht länger widerstehen wollte und gesagt hat, er konnte es auch kaum mehr und er hätte nicht gewusst, was er tun soll, wo er hingehen soll, weil das kann man ja nicht niemandem erzählen. Und er hat sich dann diesem Kind auf eine aus seiner Sicht möglichst zartfühlende Weise angenähert. Er hat gesagt, er versucht, das Kind nicht zu verletzen, wenn das Kind Auge gesagt hat, hat er immer aufgehört. Und das ist halt dann so weit gegangen, dass er dann, wie das Kind 8 war, das auch penetriert hat und mit dem wirklich Sexualverkehr hatte. Das Kind hat dann noch eine Zeit lang zugewartet und hat es dann der Mutter erzählt, die während der ganzen Jahre nichts mitbekommen hat. Die haben in einer Wohnung gewohnt, alle zusammen. Es war eine aufrechte Familie. Ich habe mir das angehört und mir gedacht, naja, das ist nicht so unverständlich für mich, wie er das glaubt, dass es ist. Das ist mir durchaus bekannt, diese Störung, die da vorliegt, dieses Problem, das der Mann hat. Tragisch ist, dass er bisher nirgends hingegangen ist und tragisch ist, dass er glaubt, er ist damit allein. Ich habe ihn dann gefragt, was da mit dem zweiten Kind war. Er hat gesagt, das kleine Kind war da schon 10, das andere war jünger. Und dann hat er gemeint, ja, jetzt ist er schon dabei, darüber zu reden. Es ist eh schon egal, das zweite auch. Die Sache war ja schon angeklagt, was die erste Stieftochter betroffen hat. Das heißt, die Mutter wusste Bescheid, dass eines ihrer Kinder missbraucht wurde. Die Mutter hat offenbar das zweite Kind nicht gefragt und ist von selbst nicht auf die Idee gekommen, dass das auch Opfer sein könnte. Der Herr Meier war ein Mann, der hat es nicht leicht gehabt im Leben. Der ist in einer eher desolaten Familie geboren worden. Seine Eltern sind gestorben, wie er noch sehr jung war. Sind beide an einer Tuberkulose verstorben. Es gab 7, 8 Kinder in der Familie. Die sind alle zu unterschiedlichen Pflegefamilien gekommen. Die Familie, die der Herr Meier erwischt hat, das war keine gute. Die hat ihn dann so misshandelt, dass er vom Jugendamt weggegeben wurde und dann nach Isidor kam. Er war auch nicht gerade der Hellste, hat dann in Isidor die Schule besucht, ist in Isidor von älteren Jungen missbraucht worden. Das war dort so, hat er gesagt. Das hat fast jeder mitgemacht. Das war nichts Besonderes. Und ist dann irgendwann einmal bei Bauern gelandet, die ihn dann so als Haussohn, Hausknecht aufgenommen haben. Da hat er ein Zimmer gehabt, da ist es immer ganz gut gegangen, hat er mitgearbeitet. Dort hat er sich zu Hause gefühlt, das war dann seine Familie. Und im Gefängnis habe ich ihn kennengelernt, weil er die Enkelkinder, zwei Enkeltöchter dieser Bauernfamilie über längere Zeit missbraucht hatte. Er hat denen verschiedene Gegenstände eingeführt, hat mit denen auch geschlafen. Das ist eine Zeit lang gegangen, bis dann halt zufällig ein Elternteil dieser Kinder dazu kam, wie er gerade dabei war, gesagt hat, sonst keiner was. Die Bauersleute haben gemeint, naja, wenn er dann seine Sache abgesessen hat, dann kann er eh wieder kommen. Weil gearbeitet hat er immer anständig und da hat es uns nicht gefällt. Ja? Und die Kinder sind dann eh schon größer und da gibt es eigentlich auch kein Problem. Im Zug der Ermittlungen ist dann aufgekommen, dass das nicht die einzigen Kinder waren, die er missbraucht hat. Er hat sich mit Süßigkeiten und ja, anderen Gefälligkeiten auch anderen Kindern im Ort genähert. Keines dieser Kinder hat das den Eltern erzählt. Das ist, wie gesagt, zufällig aufgeflogen. Wie ich ihn dann gefragt habe, warum, hat er gemeint, naja, weil man es halt braucht. Ich meine, naja, warum Kinder? Ne? Naja, hat er gesagt, wissen Sie, das ist, ich hätte eh lieber eine Frau gehabt, aber schauen Sie mir an, mir nimmt ja keine. Und bei Kindern war es leichter. Ein anderer Mann, den ich kennengelernt habe, war ein Herr, sagen wir Moser. Das war der behinderte Onkel von 2 Kindern, die untertags von ihm beaufsichtigt wurden. Er war gehbehindert. Und die ihm in dieser Zeit praktisch ja, ausgeliefert waren. Die Eltern waren beide berufstätig. Der Herr Moser hat diese beiden Kinder, immer wenn er allein war mit ihnen, auf jede nur erdenkliche Art und Weise gequält. Er hat den Kindern die Hände mit Fett eingecremt, hat sie dann im 3. Stock von außen auf die Fensterbank gehängt, hat sie daneben gestanden, hat gesagt, wenn du drunter fällst, bist du tot. Er hat den Kindern Nadel unter die Haut geschoben, er hat sie auf jede nur erdenkliche Art und Weise gefoltert und er hat sie auch missbraucht. Das ist durch Verletzungen aufgekommen, die die Kinder hatten und die dann irgendwann einmal den Eltern aufgefallen sind. Die wollten das anfangs eher vertuschen, dann kam es aber in der Schule zu einer Untersuchung, da sind diese Verletzungen auch evident geworden, dann kam es zur Anzeige. Wie ich ihn gefragt habe, warum, die Antwort war mir von vornherein eher klar. Hat er gemeint, sie haben sich so wunderbar gefürchtet. Ein Herr Bauer, nennen wir ihn Bauer, stammt aus der südlichen Region von Oberösterreich und war ja, das eher ungeliebte Kind einer offenbar unscheinbaren Familie. Hatte als Kind sehr viel Freizeit, weil sich keiner wirklich um ihn gekümmert hat. Hat dann einen älteren Mann kennengelernt, der sich als Amateurfunker betätigt hat und der dann so eine Gruppe Jugendlicher um sich versammelt hat, denen er das Funken beigebracht hat. Das war ungemein spannend. Der hat außerdem eine Jagdhütte gehabt, wo er dann alle immer zusammengefasst hat und wo dann gemeinsam gefunkt wurde. Die waren alle ganz begeistert. Das war endlich eine Zugehörigkeit, endlich eine Gruppe, bei der sie dabei waren. Endlich jemand, der sich um sie angenommen hat, der sich gekümmert hat. Das Kümmern hat sich vorerst aufs Funken bezogen und ist dann halt auch in tiefere Regionen abgewandert. Das war dann schließlich eine Gruppe von Jugendlichen, die von dem älteren Funker regelmäßig missbraucht wurde. Der hat dann auch Gleichgesinnte gefunden und diese Jungen dorthin vermittelt. Das war dann ein richtiger, wie man es so nennt, Pädophilenring, der sich da gebildet hat. Das ist über Jahre gegangen, das ist sehr lange so gegangen, das ist so weit gegangen, dass in dieser Gruppe dann die Älteren die nachkommenden Jüngeren missbraucht haben. Der Herr Bauer war dann bei mir, weil er die Jüngeren missbraucht hatte. Das war im Rahmen des Auffliegens des ganzen Rings. Der Herr Bauer hat gesagt, da ist nichts dabei. Ich habe keinen Schaden davon getragen, mir ist nichts passiert. Es passt alles, das ist nicht schlimm. Da kann man einem Kind nichts tun, wenn man vorsichtig ist. Irgendwie muss es ja die Sexualität kennenlernen. Ich habe mich um die Kinder ja gekümmert. Ich habe mich um die Kinder angenommen. Ich war immer nett zu ihnen. Die sind ja gerne gekommen. Die sind ja freiwillig gekommen. Das ist eine Form von Liebe, das verstehen sie nicht. Das versteht keiner, der das nicht erlebt hat. Schauen Sie sich doch an, wie die Kinder aufwachsen müssen. Keiner kümmert sich um sie. Was soll da dabei sein? Der Herr Meier war knapp 50, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war ein Mann aus geordneten Verhältnissen. Er war eher durchsetzungsschwach. Das war auffällig. Er war eher schüchtern, eher durchsetzungsschwach. Hatte eine Familiengeschichte mit einem auch sehr schwachen Vater und einer sehr dominanten Mutter, die in der Familie ihm alles bestimmt hat. Der Vater hat gekuscht. Der Herr Meier hat gelernt, als Mann kuscht man. Dem Vater ist es nicht sonderlich gut gegangen, der ist dann auch sehr bald verstorben. Dann war er mit der Mutter alleine, die hat dann weiter bestimmt, was mit ihm geschieht. Hat ihm alles vorgeschrieben, was er zu machen hatte. Er hat brav gefolgt. Die Mutter hat ihm dann auch die Frau ausgesucht, die hat er dann auch brav geheiratet. Man hat dann Kinder bekommen, das war auch so geplant, da hat er auch brav mitgetan. Er ist dann weiter brav arbeiten gegangen und hat daheim brav gefolgt, hat alles getan, was ihm angeschafft wurde. In der ganzen Zeit hat er nie aufgemuckt, hat immer sich mit wenig Taschengeld zufrieden gegeben, das hat ihm die Frau zugeteilt. Aber obwohl er so brav war, war es der Frau nicht recht. Ja, es hat nie was gepasst. Sie hat immer herumgenörgelt, sie hat immer herumgemeckert, sie hat ihn immer kritisiert, sie hat immer erklärt, er ist ein Versager und er schafft es nicht und er verdient zu wenig und er könnte doch viel mehr verdienen und die Familie hat nicht nur Geld und überhaupt und außerdem und er sollte doch mehr arbeiten und jetzt hat er das schon wieder nicht gemacht und da war er auch schon wieder insuffizient und das ist auch furchtbar und überhaupt ist er ein schrecklicher Mensch und sie duldet ihn ja nur wegen der Kinder. Das hat er alles geschluckt. Und eines Abends sind sie dann fortgegangen und sie hat ein bisschen was getrunken, nicht übermäßig viel. Und haben Freunde getroffen und sie hatten dann vor den Freunden hingestellt wie den letzten Versager. Sie hat allen erklärt, dass er einfach ja, nicht wirklich ein Mann ist. Nicht? Ich meine, das ist wirklich so ein Waschlappen. Nicht? Verdient nichts, bringt nichts heim. Ja? Stellt nichts da, schaut nichts gleich. Ja? Dass sich jemand wie sie mit sowas überhaupt abgibt, das ist sowieso ein Wunder. Dankbar muss er sein bis an sein Lebensende. Sie managt ja alles und was tut er schon groß? Und der Herr Meier hat nichts gesagt. Der Herr Meier ist da gesessen und hat in sein Glas geschaut und hat an sich sonst nichts gemeldet. Dann sind sie heimgegangen und dann ist sie ins Bett und er ist ins Zimmer der 12-jährigen Tochter und hat die an den Haaren aus dem Schlaf gerissen und hat sie brutalst vergewaltigt. Wie ich ihn dann gefragt habe, warum er das getan hat, hat er gesagt, das weiß ich nicht. Es ist furchtbar, es ist ganz schrecklich, was ich getan habe. Ich kann niemanden mehr sehen, ich kann meine Angehörigen nicht mehr sehen, ich will nicht, dass mich irgendwer besucht. Ich kann mich selbst nicht mehr sehen, wie kann ich nur sowas tun? Das Kind hat mir nie was getan, ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist besser, man sperrt mich für ewig weg. all diesen Fällen, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, ist gemein, dass sie wahr sind, und es ist Ihnen gemein, dass sie unter dem Titel Missbrauch laufen. Das sind lauter Missbrauchsdelikte. Das heißt, das Strafgesetz wird diese Täter nach dem Paragraphen Missbrauch aburteilen. Es gibt einen Strafrahmen, der für alle gleich gilt. Aber wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, ist sonst sehr wenig an Gemeinsamkeit da. Die Männer sind sehr unterschiedlich, die Motive sind völlig unterschiedlich. Der Missbrauchstäter tritt Ihnen aus diesen Fallgeschichten nicht entgegen. Wenn Sie sich jetzt überlegen sollten, was das Gemeinsame ist, werden Sie außer dem Delikt wenig finden. Und da sind wir dann auch schon bei dem Problem, das bei dem Thema immer wieder auftaucht. Es ist sehr leicht, den Missbrauch zu verdammen. Da sind wir uns, glaube ich, alle sehr einig. Das ist ein furchtbares Delikt, das ist etwas, was man niemandem antun kann, darf. Das ist etwas, was von der Gesellschaft geächtet werden muss. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit den Tätern um? Und genau das, die Täter näher anzuschauen und sich zu überlegen, was steht da dahinter, das ist eine sehr unpopuläre Sache und das ist etwas, wo man dann sehr schnell in Verruf gerät, weil dann heißt es nicht, das Verständnis für die Täter und wie kann man nur für solche Menschen irgendwie Verständnis aufbringen. Und dann macht man dann einen Fehler, den man, ja, wenn es um solche Themen geht, ganz gerne macht. Man verwechselt Verstehen mit Verzeihen. Wenn man versucht, Dinge zu erklären, dann versucht man, die Hintergründe zu beleuchten. Man versucht, aus diesem Durchleuchten der Hintergründe vielleicht klüger zu werden. Klüger insofern, als man vielleicht manches verhindern kann, weil man weiß, worauf man schauen muss. Das halte ich für eine an sich ganz vernünftige Sache. Nur beim Missbrauch ist das sehr unpopulär. Beim Missbrauch, wenn man das macht, dann heißt es, die entschuldigt ja nur die Täter, die sagt ja nur, die muss man verstehen und das ist ja furchtbar, das kann man doch nicht. Ich denke mal, das muss man. Wenn man das nicht tut, wird man wenig verändern können. Und ich denke mal, dass man da sich bemühen sollte, was zu verändern, das liegt auf der Hand. Missbrauch ist zwar kein Tabuthema mehr, insofern, dass man darüber reden kann. Die Frage ist nur, wie man darüber reden kann. In jeder Form kann man nicht darüber reden. Und es ist vielleicht doch noch ein Tabuthema, weil wenn man sich anschaut, wie emotional dieses Thema abgehandelt wird, dann hat man solche Emotionen normalerweise nur bei Themen, die man nicht auf der faktischen Ebene abhandeln kann, weil sie einem irgendwo berühren, wo es unangenehm ist. Warum das immer noch ein Tabu ist, oder warum das Thema immer noch so emotionalisiert, dass es ein Tabu sein muss, darüber kann man sich Gedanken machen. Darüber kann man sich alle möglichen Gedanken machen, und wenn man sich die laut macht, dann wird es nur schlimmer. Es gibt eine amerikanische Untersuchung, wonach es beileibe nichts Ungewöhnliches ist, dass erwachsene Männer von präpubertären Kindern erregt werden. Es gibt eine Untersuchung, wo Männer, die nie Missbrauchstäter waren, die nie in der Form auffällig waren, ganz normale Männer, die ganz normale Familienleben geführt haben, untersucht wurden, und man kam drauf, dass fast 80% der Männer unter ihrer eigenen Wahrnehmungsschwelle von Fotos nackter Mädchen sexuell erregt wurden. Das heißt, das Faktum, dass Kinder auch vor dem geschlechtsreifen Alter für Männer erregend sein können, das ist nichts, wofür irgendjemand was kann. Das ist etwas, womit die Biologie uns offenbar versehen hat. Die Frage ist, warum es manche ausleben und warum es manche nicht ausleben. Die Frage ist, warum es manche wahrnehmen und manche nicht. Und die Frage ist, welche Faktoren es ermöglichen, dass manche es ausleben können und manche nicht. Einer der Fälle, den ich Ihnen vorgestellt habe, war das, was man gemeinhin einen Pädophilen nennt. Das war der Mann, der halt mit der Pubertät beginnend gemerkt hat, dass ihn nur Kinder ansprechen. Die wirklich Pädophilen, das heißt, das sind Männer, die auf Kinder bewusst orientiert sind. Das sind Männer, die selbst merken, dass sie nur von Kindern erregt werden. Dass diese sexuelle Erregung, die es zum Vollzug des Geschlechtsakts braucht, eben nur bei Kindern gibt. Das sind Männer, die für diese Art der sexuellen Ausrichtung nichts können. Die suchen sich das nicht aus. Die sexuelle Orientierung ist etwas, was wir uns gemeinhin nicht aussuchen. Keiner von uns sucht sich aus, dass er von gegengeschlechtlichen, gleich alten Partnern erregt wird. Keiner von den Pädophilen sucht sich aus, dass das bei ihm bei Kindern eintritt. Nur, der Unterschied ist, dass wir eine Sexualität leben können, die gesellschaftlich akzeptiert ist und die keinem schadet. Wenn diese Männer ihre Sexualität leben wollen, dann riskieren sie zum einen strafrechtliche Sanktionen und sie müssten mit dem Wissen leben, dass sie ein Kind geschädigt haben. Das sind zwei große Sperrbalken. Wenn diese Männer das nicht tun, dann leben sie ein Leben ohne Sexualität. Wenn jemand pädophil orientiert ist, dann heißt der Verzicht auf das Ausleben dieser devianten Sexualität Verzicht auf Sexualität allgemein. Ich denke mal, das muss uns klar sein, wenn wir über Pädophile reden. Pädophile Männer leben mit dem Bedürfnis, mit Kindern geschlechtlich zu verkehren. Das ist ein Bedürfnis, das sie unterdrücken können, das sie aus rationalen Gründen sich unterbinden können. Das ist aber ein Bedürfnis, das sie an sich nicht verändern können. Wenn jetzt ein Gesetz erlassen würde, heutzutage weiß man ja nie, welche Gesetze demnächst erlassen werden, das den Geschlechtsverkehr unter Erwachsenen gegengeschlechtlichen Partnern verbietet. Das wir mal schön schauen. Ne? Aber ich glaube, dass kaum jemand das einhalten würde. Kaum jemand würde sich daran halten. Wahrscheinlich würde man mehr oder weniger verdeckt versuchen, das Ganze zu umgehen. Sexualität ist eine gewisse Macht. Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Sexualität auszuleben ist was Wesentliches und ist was Zentrales. Wenn jetzt jemand mit einer pädophil orientierten Sexualität herumläuft, dann hat er deshalb das Bedürfnis nicht minder. Nur wir erwarten zu Recht von ihm, dass er es nicht auslebt. Es gibt viele Männer, die das nie ausleben. Es gibt viele Männer, die das auf eine Form ausleben, wie sie meinen, niemanden zu schädigen. Männer, die sich im Internet Bilder herunterladen und das halt dann dort machen. Es gibt auch Männer, die nicht die Internetbilder brauchen, sondern die mit Versandhauskatalogen dasselbe machen. Aber jemand, der pädophil ist, wird sein Leben lang nichts anderes werden. Das muss uns auch allen klar sein. Pädophile Täter machen ungefähr 10% der Missbrauchstäter aus. Es sind nicht mehr, aber diese 10%, das ist sozusagen der harte Kern, der hat ein sehr hohes Rückfallrisiko, weil diese Art der Sexualität auch nicht behandelbar ist. Sie können jetzt noch so aktiv sein therapeutisch, sie werden die sexuelle Orientierung eines Menschen nicht verändern können. Zu sagen, ein Pädophiler kann sich dann auf erwachsene Frauen hin orientieren, das wäre ungefähr dasselbe, wenn man sagt, man kann Homosexuelle therapieren, solange bis sie dann halt zu Frauen gehen. Dass das ein Blödsinn ist, hat sogar der Vorarlberger Bischof einsehen müssen. Also dieser Glauben an die Behandelbarkeit einer pädophilen Orientierung ist ein nicht wirklich zutreffender. Was man in der Therapie mit solchen Menschen tun kann, ist die Hemmmechanismen zu stärken. Man kann ihnen vermitteln, was sie dem Kind damit antun. Man kann ihnen vermitteln, dass sie das wirklich mit Macht unterbinden müssen. Man kann ihnen vermitteln, dass sie sich selbst auch schaden, wenn sie es nicht unterbinden. Man kann dieses Wissen um den Schaden, den sie in beide Richtungen anrichten, verstärken. Aber man kann das nicht heilen. Das ist nicht behandelbar. Und wenn ein pädophiler Täter entlassen wird, geht er mit einem gewissen Rückfallrisiko, das nicht wirklich von Grund auf minimierbar ist. Und er geht mit dem Risiko, dass er, solange Sexualität für ihn ein Thema ist, er Gefahr läuft, in Versuchungssituationen wieder ein Kind zu schädigen. Wenn Sie sich die anderen Tätergruppen anschauen, dann haben Sie völlig unterschiedliche Motive, die mit Pädophilie nichts zu tun haben. Der eine Mann, der ja immer so brav war und immer alles getan hat, was von ihm verlangt wurde, ist jemand, der sein Leben in einem dauernden Machtgefälle verbracht hat. Er war unten und irgendwer anderer war oben. Das ist eine sehr ungemütliche Position. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn man da immer der ist, der unten steht, dann ist das auf Dauer sehr unangenehm. Das ist was, was man schlecht aushält, vor allem wenn man dann im Job vielleicht auch noch nicht viel zu melden hat und irgendwo immer Ja sagen muss. Das ist etwas, was mit dem Selbstbild und dem Selbstwert, und der Selbstwert ist für uns alle sehr zentral, auf Dauer nicht vereinbar ist. Das ist etwas, was man sich vielleicht schönreden kann. Man sagt, ja, um des lieben Friedens willen, sage ich halt zu allem Ja und Amen. Aber das ist etwas, was unheimlich nagen kann. Das nagt und nagt und nagt. Und Dinge, die nagen, haben einfach das Potenzial, dass sie zermürben. Und dieser dauernde Verlust von Selbstwert, dieser dauernde Mangel an Selbstachtung und dieser dauernde Mangel an Achtung, den man jemandem entgegenbringt, führt dazu, dass derjenige ein Bedürfnis entwickelt, das einmal auszugleichen. Das ist dieses schöne österreichische Sprichwort von nach oben buckeln und nach unten treten, das hat alles drin. Und wenn man dauernd nach oben buckelt, kriegt man irgendwann einmal das unheimliche Bedürfnis, nach unten zu treten. Das heißt, umgekehrt, wenn Sie jemanden dauernd treten, werden Sie bei dem bewirken, dass er auch irgendwann mal treten wird wollen. Nicht nach oben, sondern woanders hin. Und der Mann konnte sich einfach seiner Frau gegenüber nicht durchsetzen. Das hat er daheim nicht gelernt. Familientradition war, man ist brav und zieht den Kopf ein. Und diese Familientradition zu brechen, dazu war er auch nicht stark genug. Das heißt aber nicht, dass er sich in dieser untergeordneten Position auf der Hackordnung zufrieden gegeben hätte. Und das heißt nicht, dass nicht irgendwann einmal dieses unheimliche Bedürfnis nach Umkehr der Verhältnisse in ihm entstanden wäre, dieses unheimliche Bedürfnis, endlich einmal selbst der Starke zu sein, der andere beherrscht. Der, der es anschafft, was geschieht, der, der bestimmt, was geschieht und der sich mit Macht nimmt, was er will. Natürlich geht es nur nach unten. Und Macht und Sexualität haben eine gemeinsame Wurzel. Und Sexualität ist ein sehr probates Mittel zur Machtausübung. Entgegen der landläufigen Meinung haben die meisten Vergewaltigungen ihre motivationalen Hintergründe nicht in sexuellen Bedürftigkeit, sondern in der Machtausübung. Im Bedürfnis, jemanden zu beherrschen, im Bedürfnis, jemanden zu dominieren, jemanden zu unterwerfen und im Bedürfnis, jemanden klein unter sich zu sehen und dem mit aller Macht zu vermitteln, wer oben ist. Das ist zwar ein Missbrauchsdelikt. Das Kind war 12 und noch nicht im einwilligungsfähigen Alter. Und das war auch ganz sicher ein Missbrauch. Aber eigentlich war es eine Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung an einem Opfer, das ganz sicher nicht dominant sein konnte, das sich ganz sicher nicht wehren konnte und das ganz sicher da jetzt nicht die Verhältnisse umkehren konnte und ihn wieder ans unterste Ende der Leiter schicken konnte. Therapie bei jemandem, der so funktioniert und aus dieser Motivlage heraus missbraucht, ist ganz eine andere Sache. Therapie in diesem Fall muss vermitteln, dass man sich wehren kann. Therapie in diesem Fall muss vermitteln, dass man seine Bedürfnisse durchsetzen muss, dass man Strategien lernen muss, um das zu können. Und Therapie muss in diesem Fall den Selbstwert stärken. Das ist eine Sache, die Therapie in aller Regel ganz gut kann, wenn man sie lang genug und konsequent genug macht. Das heißt, das Rückfallrisiko bei so jemandem kann durch Therapie durchaus minimiert werden. Dazu kommt ja noch, dass derjenige das selber als furchtbar empfunden hat und selber gesehen hat, dass das bei ihm, dass bei ihm irgendwas aus dem Ruder geraten ist und dass er fassungslos da gestanden ist und gesagt hat, was habe ich da gemacht? Ja, warum habe ich das gemacht? Es war ihm selbst nicht klar, warum. Aber es konnte ihm vermittelt werden, warum. Und es war in dem Fall durchaus möglich, all das in der Therapie zu bewerkstelligen, was die ganze Erziehung und das ganze Aufwachsen bei ihm nicht bewerkstelligt haben, nämlich ihm Methoden in die Hand zu geben, wie er sich selbst, wenn es berechtigt ist, zur Wehr setzt und selbst seine Bedürfnisse auch durchbringt. Hängt ihn höher? Ich weiß es nicht. Missbrauch, immer dasselbe, alle Missbrauchstäter in einen Topf. Wenn Sie sich den Onkel anschauen, der die Kinder da über längere Zeit gequält hat, dann haben Sie es mit jemandem zu tun, wo Sie mit Therapie wahrscheinlich auch nichts ausrichten können. Da ging es nicht um die Sexualität, da ging es nicht ums Vergewaltigen, da ging es nicht um eine sexuelle Orientierung, da ging es darum, dass nichts schöner war, als jemanden leiden zu sehen und selbst der zu sein, der das Leid verursacht hat. Das nennt man im landläufigen Sprachgebrauch Sadismus. Und Sadismus ist nichts anderes als die Sucht nach dem unvergleichlichen Reiz der Angst in den Augen der anderen. Und das Wissen darum, dass man derjenige ist, der die Angst auslöst. Sadismus ist eine Perversion, mit den Perversionen zugerechnet. Und Sadismus ist was unglaublich Hartnäckiges. Nichts verschafft demjenigen eine derartige Befriedigung wie diese Angst im Opfer. Nichts auf der Welt ersetzt dieses beflügelnde, unendlich befreiende Gefühl, der zu sein, der diese Angst auslöst. Sadismus ist wie eine Sucht. Sadismus ist kaum behandelbar, weil sie dieses grandiose Gefühl durch nichts ersetzen können und weil der, der es einmal erlebt hat, das immer wieder haben will. Ein Sadist sucht in der Therapie nicht Veränderung, ein Sadist sucht in der Therapie gar nichts. Der sucht nur eine Möglichkeit, wenn sie verurteilt wird, das möglichst rasch hinter sich zu bringen und dann wieder das tun zu können, was ihm so viel gibt wie sonst nichts auf der Welt. Wenn Sie mit einem Sadisten zu tun haben, gibt es nur eine Möglichkeit, das Ganze im Ganzen zu begegnen, das ist die Flucht. Alles andere können Sie vergessen. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn jemand so ein Delikt begeht, er bei nächster Gelegenheit nach Entlassung wieder das nächste Opfer suchen wird und sich da ähnlich verhalten wird. Er wird vielleicht seine Strategien verbessern, aber er wird das Verhaltensmuster nicht verändern. Der eine junge Mann, den ich Ihnen vorgestellt habe, der da am Bauernhof aufgewachsen ist, bei dem war das Problem etwas anders gelagert. Der wollte eigentlich eine Partnerin, das ist ein verständlicher Wunsch. Der wollte eine erwachsene Frau, der wollte irgendjemanden, mit dem er das machen kann, was ihm halt ein Bedürfnis war. Das Bedürfnis war jetzt an sich kein verqueres, das Bedürfnis war eins, das wir alle haben. Am Bedürfnis war nichts auszusetzen, an seinem Wunsch auch nicht. Das Problem war nur, dass er nicht attraktiv genug war für andere. Das Problem war, dass er gewusst hat, er findet wahrscheinlich so keine, dass ihn die Mädchen, denen er sich angenähert hat, ihn ausgelacht haben, dass ihn keine reizvoll genug gefunden hätte, um ihm diese Bedürfnisbefriedigung zu verschaffen und dass ihn keine attraktiv gefunden hat, um sich ihn zum Freund zu nehmen. Das heißt, er hat sich mit Süßigkeiten, mit Gefälligkeiten, mit Unternehmungen, Kindern angenähert und hat bei Kindern dann den Anklang gefunden, den ihm die Frauen verweigert haben. Er selbst, sehr kindhaft, hat mit Kindern auf einer Ebene verkehrt, hat sich da spielerisch in diese Ebene begeben, hat kein Problem damit gehabt, Kinder zu finden. Keines der Kinder im Ort hat da irgendwas gesagt über diesen Missbrauch. Alle sind freiwillig zu ihm gekommen, alle sind mit ihm mitgegangen, alle haben mit ihm Dinge unternommen. Und es haben sich auch sicher nicht alle, die er missbraucht hat, nach Aufkommen des einen Missbrauchs geoutet. Er hat sich wie ein Kind auf die Ebene des Kindes begeben und hat auf dieser kindlichen Ebene seine Bedürftigkeit und seine Sexualität ausgelebt. Wenn der andere Möglichkeiten gehabt hätte, zu einer Partnerin zu kommen, hätte er wahrscheinlich sich das gesucht, was ihm ja keiner verwehrt hätte. Mit diesen Möglichkeiten und mit dem Ruf als, naja, nicht gerade Dorftrottel, aber knapp davor, war das Ganze halt für ihn sehr, sehr schwierig. Es war natürlich nicht möglich, da ist irgendeinen Zugang zu der Problematik zu finden, weil seine intellektuellen Fähigkeiten zu beschränkt waren. Die Problematik wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Man kann ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit nur durch Kontrolle begegnen. Aber da sind die Limitierungen in der Biologie vorgegeben. Es gibt die unterschiedlichsten Ecken, aus denen heraus Missbrauchshandlungen begangen werden. Es gibt die unterschiedlichsten Prognosen. Und es ist deshalb sehr, sehr schwer, über Missbrauchstäter eine Prognose zu erstellen. Um eine Prognose zu erstellen, muss man sich immer anschauen, aus welchem Motiv heraus ist die Tat geschehen. Und es ist auch sehr schwierig, dann irgendwelche Zahlen anzugeben. Prognosen sind generell eine sehr unsichere Sache. Sie brauchen sich den Wetterbericht anschauen, das kann man vermessen und trotzdem stimmt es meist nicht. Wie soll man das dann bei einer menschlichen Handlung machen, die von so vielen Unwägbarkeiten abhängt, die man gar nicht vorhersehen kann und schon gar nicht vermessen kann? Vieles von dem, was einer tut, kommt aus der Biografie und die Biografie ist nicht vorhersehbar und ist auch nicht vermessbar. Prognosen werden immer wieder verlangt, wenn es dann darum geht, diese Menschen wieder in Freiheit zu entlassen. Und geht es immer darum, dass irgendeiner, zumeist ein Gutachter, feststellen muss, ob derjenige wieder rückfällig werden wird. Eine Methode, sich dieser Prognose zu nähern, ist die Statistik. Immer wenn wir nicht weiter wissen, gehen wir zur Statistik. Die Statistik sagt jetzt, dass von allen Missbrauchstätern 13% rückfällig werden. Die Statistik ist natürlich, wie wir alle wissen, etwas scheinbar Effizientes und etwas scheinbar Korrektes. Statistiken können unterschiedlich sein, je nachdem, wie lang die Beobachtungsdauer ist. Wie lang schaut man drauf, ob jemand rückfällig wird. Wenn man ein Jahr lang drauf schaut, ist die Rückfallsrate natürlich geringer. Wenn man 5 Jahre drauf schaut, wird es schon ein bisschen höher. Wenn man 20 Jahre drauf schaut, wird es wahrscheinlich noch höher. Gerade in diesem Fall dieses Delikts, hat man auch das Problem mit der Prognose, dass natürlich nicht alles, was vorfällt, auch angezeigt wird. Das heißt, sie erfahren viel nicht. Das heißt, Rückfälligkeit zu erfassen, ist bei diesem Delikt extrem schwierig. Wenn man jetzt all diese Faktoren außer Acht lässt, muss man sagen, 13% werden, soweit man weiß, rückfällig. Ich halte in Linz am Juridikum die Vorlesung Forensik für Juristen und stelle dann immer die Frage in den Raum, das sind dann so an die 100 angehende Juristen, also Menschen, die mit der Materie dann beruflich befasst sein werden, was sie denn meinen, dass man mit Missbrauchstätern tun soll. Und dann kommt dann das, was man so allgemein auch hört, wegsperren und nie mehr rauslassen. Das ist so die gängige Antwort. Und dann stelle ich mich meistens hin und sage, naja, gut, Sie haben jetzt 100 Missbrauchstäter, wegsperren und nicht mehr rauslassen. Sie wissen, statistisch gesehen, von diesen 100 werden 13 rückfällig. Dann wird es meist ruhiger. Wenn ich dann sage, gut, also 100 wegsperren und nie mehr rauslassen, Sie lassen 87 Männer nie mehr hinaus, weil 13 wieder einen Missbrauch begehen werden. Und dann stelle ich nochmal die Frage, was würden Sie tun? Und dann kommt meist lang nichts und irgendwann mal kommt, rausfinden, wer die 13 sind. Das ist ein frommer Wunsch, natürlich. Nicht? Das ist, wenn es so einfach wäre, gern, ja? Jederzeit. Das kann man nicht. Ja? Prognosen haben ein Risiko, Prognosen kann man nie mit absoluter Sicherheit erstellen. Man kann sagen, wie ich vorher versucht habe, Ihnen zu vermitteln, dass manche Tätergruppen ein höheres Risiko haben und manche ein geringeres. Aber die absolute Sicherheit, dass jemand wieder rückfällig werden wird oder dass jemand nie mehr rückfällig werden wird, die hat man nie. Das ist eine Frage, denke ich mir, die wir uns als Gesellschaft allgemein stellen müssen. Wie viel Risiko wir einzugehen bereit sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir dabei sind, das Risiko zu eliminieren. Es darf ja nichts mehr passieren. Und wenn irgendwas vorfällt, dann muss es immer einen Schuldigen geben. Mich wundert es ja, dass noch keiner angefangen hat, Island zu klagen wegen der Flugausfälle, weil das ist ja ihr Vulkan, die müssen auf den Vulkan aufpassen. Ich weiß zwar nicht wie, aber es wird schon noch kommen. Es gibt immer einen Schuldigen. Ja? Was immer vorfällt, es muss irgendwer schuld sein. Wir wollen das Risiko aus unserem Leben eliminieren. Wir versichern uns gegen alles und wenn das nicht greift, dann gibt es einen Schuldigen. Das heißt, unsere Risikobereitschaft hat, denke ich, sehr abgenommen. Aus dem heraus ist es verständlich, dass man sagt, wegsperren, alle. Aber ob das wirklich moralisch vertretbar ist, ich denke, das sollte sich jeder mal für sich selber überlegen. Ob man jetzt wirklich so massive Sanktionen fordern kann für eine Tätergruppe, die so inhomogen ist und wo man so viele dabei hat, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr tun werden. Ob diese Stammtischforderung wirklich so angebracht ist, ob das der Weisheit und der Moral letzter Schluss ist, das ist die Frage. Ich habe Ihnen jetzt aufgezeigt, wie unterschiedlich die Ecken sein oder versucht aufzuzeigen, aus welchen unterschiedlichen Ecken diese Motive kommen können. Eines ist allen gemeinsam. Missbrauch ist immer der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses. Missbrauch ist immer ein Machtgefälle. Missbrauch ist nur dann möglich, wenn es ein Machtgefälle zwischen Täter und Opfer gibt. Missbrauch ist auch nur dann möglich, wenn andere das Machtgefälle ignorieren, wenn sie wegschauen, wenn sie sich nicht dagegen stellen. Und dieses Machtgefälle und der Missbrauch des Machtgefälles ist etwas, was beileibe nicht in der Sexualität vorkommt. Das ist etwas, was wir aus vielen Bereichen unseres Lebens kennen. Das ist etwas, was wir vielleicht auch ganz verschämt von uns selber kennen. Und ich denke mal, dort, wo das wo eine Machtposition missbraucht wird. Da fängt es an, schwierig zu werden, und da fängt es an, den Boden zu bereiten für Schlimmeres. Und insofern denke ich, sind wir alle berufen und aufgerufen, uns bewusst zu machen, dass manches von dem, was diese ach so verfemten Täter tun, uns allen vielleicht gar nicht so fremd ist. Und uns immer wieder zu fragen, wo wir selbst Anteile davon in uns haben und wo wir selbst darauf achten müssen, nicht auch zu missbrauchen. Unsere Position, unsere Möglichkeiten, andere. In diesem Sinne möchte ich das jetzt beenden.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Kastner. Mir ist noch eine Gemeinsamkeit aufgefallen, das mich zur ersten Frage führt und damit sei die Diskussion eröffnet sozusagen. Ich gestatte mir, die erste Frage zu stellen, als neugieriger Journalist. Alle Ihre Fallbeispiele betrafen Männer als Täter. Mhm. Können Sie uns da noch kurz noch eine Fußnote dazu sagen?
Da kann man viel mehr dazu sagen als eine Fußnote, da kann man ganze Romane dazu schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob alle meine Fälle wirklich Männer als Täter betroffen haben. Die offensichtlichen Täter waren Männer. Aber man kann sich sehr wohl fragen, wo eine Frau hinschaut, wenn in der Familie, in einer ja nicht unendlichen Wohnungsgröße immerhin, über Jahre ein Kind missbraucht wird. Wo eine Frau hinschaut, wenn der Missbrauch an einer Tochter schon bekannt ist und keiner auf die Idee kommt, dem nachzugehen, ob vielleicht das zweite Kind auch missbraucht worden ist. Man kann sich schon fragen, wo die Partnerinnen da geblieben sind. Man kann sich auch fragen, wo die Ehefrauen geblieben sind, wo die Mütter geblieben sind bei manchen Fällen, was uns wieder zum Missbrauch des Autoritätsverhältnisses führt. Man kann sich durchaus fragen, ob hinter diesen plakativ vorangestellten Tätern nicht ganz verschämt auch Täterinnen stehen, die das zumindest befördern und begünstigen. Die zweite Sache ist die, dass es natürlich auch missbrauchende Frauen gibt, die ganz aktiv sexuell Kinder missbrauchen. Nachdem Missbrauch in der Mehrzahl der Fälle ein gegengeschlechtliches Phänomen ist, betrifft dieser Missbrauch, dieser weibliche Missbrauch meist Jungen. Jetzt gibt es eine enorm hohe Dunkelziffer, was die Missbrauchsfälle betrifft. Das heißt, es gibt sehr viele Fälle, die nicht angezeigt werden. Man geht davon aus, dass ungefähr 10-mal so viel, wie angezeigt wird, wirklich stattfindet. Das ist bei weiblichen Opfern. Weibliche Opfer haben mittlerweile offenbar gelernt, dass man damit an die Öffentlichkeit treten kann, dass man es anzeigen kann, ohne dass man sein Gesicht verliert. Diese Erkenntnis hat sich bei den Männern noch nicht herumgesprochen. Bei missbrauchten Männern ist es offenbar immer noch sehr schamhaft besetzt, den eigenen Missbrauch zu outen. Es lässt sich mit dem Männerbild noch viel weniger vereinbaren als mit dem Frauenbild. Ich denke mal, männlicher Missbrauch ist nicht selten, aber er ist viel häufiger unentdeckt. Und ich glaube, es wäre absolut spekulativ und es ist absolut unzulässig, da Zahlen zu nennen, auch im Vergleich Zahlen zu nennen, weil wir einfach viel zu wenig wissen. Ich denke mal, wo der männliche Missbrauch jetzt erstmals im großen Stil thematisiert wird, ist in der Kirche. Das ist eigentlich das erste Mal, dass Missbrauch an Männern in einer größeren Zahl publik wird. Aber es ist die Kirche durchaus vergleichbar den anderen Missbrauchssituationen, insofern es da auch ein Autoritätsverhältnis gibt, ein hermetisch abgeschlossenes System, das die Geheimhaltung begünstigt. Auch das fördert Missbrauch. Aber genau dasselbe System finden Sie in Familien. Und auch da wird es natürlich missbrauchende Männer geben. Und es findet 80% der Missbrauch in Familien statt.
Gut, jetzt haben wir noch eine Einordnung. Danke sehr. Die Fragerunde ist eröffnet. Wer mag von Ihnen das Eis brechen? Ein Zeichen mit der Hand, bitte. Bitte.
Sie haben vorher von der Scham der Opfer gesprochen. Wie sehr gibt es eigentlich eine Scham beim Täter über das? Ich meine, bei dem einen Beispiel gab es es eindeutig, aber wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Danke.
Missbrauch ist das am anhaltendsten geleugnete Delikt. Missbrauch wird von den Tätern ganz selten wirklich eingestanden. Insofern waren die Beispiele nicht ganz typisch, weil die waren ja zum Teil wirklich auch beständig. Missbrauch wird von den Tätern über Jahre hinweg verleugnet. weil es extrem schambesetzt ist. Es ist natürlich, wenn jemand leugnet, völlig unmöglich, da hinzukommen und das zu thematisieren. Diese Scham verunmöglicht auch oft den therapeutischen Zugang. Und diese Scham führt oft dazu, dass man in der Therapie das eigentliche Thema umschiffen muss und sich von hinten anbirschen, weil man nicht hinkommt. Missbrauch ist meiner Meinung nach immer noch ein Tabu, auch wenn wir viel darüber reden. Aber es ist so tabuisiert, dass man sich im Grund und Boden geniert.
Bitte.
Wie werden die Fälle aufgedeckt? Also Sie haben einmal eines erwähnt per Zufall, das eine investigativ. Wie ist da der Prozentsatz von den Fällen, die jetzt bekannt sind? Wie kommt man zu diesen Menschen? Also einerseits den Opfern, aber auch den Tätern.
Zu den Opfern kommt man oft erst sehr spät. Das heißt, es finden relativ viele Anzeigen erst sehr spät statt. Es werden sehr viele Delikte angezeigt, die schon sehr lange zurückliegen. Und davor fällt meist irgendjemandem auf. Ja, man muss da unterscheiden, entweder es ist ein Missbrauch, der sich über Jahre hinzieht. Ja, das sind dann zumeist die Opfer, die erst dann Anzeigen gehen, wenn sie schon erwachsen sind. Wenn das innerfamiliär gehalten wird, ja, wenn das in der Familie sich über Jahre zieht, gibt es zumeist keine Vertrauensperson, der das missbrauchte Kind zutraut, dann auch wirklich aktiv zu werden, weil sonst käme es früher. Dann wird die Aufdeckung meist erst möglich, wenn das Opfer schon 20, 24 ist. Und auch dann meist erst, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Die Frauen kommen dann meist erst anzeigen, wenn es mit dem Partner Probleme gibt, wenn der Partner dann irgendwann mal erfährt, was die mitgemacht haben und dann sagt, ja, da musst du was tun. Ja? Oder wenn irgendwelche Störungen auftreten, die dann, ja, das Ganze zutage treten lassen und dann kommt es zur Anzeige. Einmaliger Missbrauch, der gewaltvoll passiert, ja, der fällt oft unmittelbar auf. Selten bemerkt es jemand aus dem Umfeld des Kindes, ohne dass das Kind was sagt. Und das sollte uns vielleicht auch zu denken geben.
Wie schaut es mit dem sexuellen Missbrauch in anderen Kulturen aus? Haben Sie da Zahlen?
Zahlen habe ich jetzt zu keinen anderen Kulturen im Speziellen. Ich denke mir, das Thema war immer schon in der ganzen Menschheitsgeschichte vermutlich ein Thema. Unterschiedlich war wahrscheinlich der Umgang damit. Es gab auch in unserer Vergangenheit Kulturen, wo das völlig anders eingeordnet wurde. Es gab in Griechenland durchaus im antiken Griechenland durchaus eine Praxis von Missbrauch an männlichen Jugendlichen, dass wir heute das Missbrauch thematisieren würden, das damals offenbar nicht so gesehen wurde. Das war aber eine andere Form des kulturellen Umgangs damit. Es gab bei den Griechen auch kein weibliches Schönheitsideal, sondern nur ein männliches. Das war eine ganz andere Kultur, die auch mit der Sexualität in dem Alter anders umgegangen ist. An sich ist aber Missbrauch in fast allen, also Inzest ist in fast allen Kulturen tabuisiert. Auch da gab es Kulturen, wo das nicht der Fall war, aber es ist in fast allen Kulturen tabuisiert. Es gab auch, und das sollte man auch nicht vergessen, bei uns noch vor 100 Jahren eine wesentlich größere Toleranz für Missbrauch. Es gab in der Wende vom 19. und 20. Jahrhundert noch die Praxis, dass zum Beispiel, wenn die Mutter krank geworden ist in einer Familie, die jetzt nicht sehr vermögend war, dass dann das Mädchen praktisch anstelle der Mutter trat und deren Funktion im Bett übernahm. Das haben viele gewusst und keiner hat viel dabei gefunden. Das ist nebenbei bemerkt auch heute noch in manchen Familien so, dass dann die Mutter, ich habe auch einen Fall gehabt, wo die Mutter eine Schuppenflechte hatte, eine sehr ausgeprägte, die war praktisch eingemauert in ihrer Schuppenflechte und die hat dann gemeinsam mit dem Mann beschlossen, dass die Tochter heute ihre Funktion übernimmt. Das war was die beide dann dem Kind vermittelt haben, die war damals 12, und das war was dann über Jahre so praktiziert wurde. Und das war in unserer Kultur vor, sagen wir, 100, 120 Jahren nichts offiziell Festgeschriebenes, aber etwas, wo es eine wesentlich größere Akzeptanz dafür gab. Also ich denke mir, die Unterschiede sind da schon vorhanden. Formal ist Missbrauch natürlich überall verboten, aber der Umgang damit ist unterschiedlich.
Danke. Bitte.
sagen Sie uns bitte, wie die momentane rechtliche Lage ist, wenn jemand den Verdacht hat, dass er anzeigen muss. Ob das, ich denke jetzt an diese schreckliche Geschichte mit dem kleinen Lukas, der da ermordet wurde und ja auch massiv sexuell gequält wurde. Wie ist es mit der Anzeigepflicht, also vom Krankenhaus oder wem immer es auffällt, müssen die Leute anzeigen? Weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Muss angezeigt werden oder nicht?
Okay. Also meinem Kenntnisstand nach gibt's keine Anzeigepflicht in einem Vertrauensverhältnis. Das heißt, wenn Sie jetzt als Behandler in einem Vertrauensverhältnis zu dem Opfer stehen oder zu dem Umfeld stehen, dann gibt es keine Anzeigepflicht. Es gibt eine Meldepflicht, das heißt, Sie müssen das Jugendamt informieren oder irgendwen, der in der Lage ist oder in der Lage wäre, das Opfer zu schützen, aber es gibt keine Anzeigepflicht.
Muss das Jugendamt anzeigen, war die Frage.
Das Jugendamt muss meiner Meinung nach nicht anzeigen.
Es gab eine, soweit ich weiß, eine lange Debatte auch darüber, auf gesetzgeberischer Ebene.
Das Jugendamt muss verhindern, dass Schlimmeres passiert, und das Jugendamt muss verhindern, dass das weitergeht.
Es wurde da von Seiten des Jugendamtes, glaube ich, damals ja auch massiv darauf gedrängt, von dieser Anzeigepflicht wegzukommen, weil es einfach ein größeres Werkzeug für die Behandlung dieser, eine größere Werkzeugkiste aufmacht, für die Behandlung der Problematik.
Ja. Das ist der Grund dahinter, warum man von der Anzeigepflicht weggekommen ist. Ich habe gesagt, gut, weil jetzt das Vertrauensverhältnis durch eine Anzeige stört, dann kann ich da nicht mehr ordentlich intervenieren. Ich denke mal, das ist eine Sache. Das wird aber nicht in allen Fällen so sein. Und sich hinter diesem Vertrauensverhältnis zu verschanzen und dann nichts zu tun, das ist auf jeden Fall der schlechteste Weg. Denn ich kann mich hinter dieser Vertrauensklausel verdeckt halten, wenn ich wirklich sicherstelle, dass das unterbunden ist. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, das sicherzustellen, dann ist meiner Meinung nach eine moralische Pflicht zur Anzeige da.
Okay, danke. Bitte.
Was ich mich frage, ist irgendwie, es wird immer von erwachsenen Tätern gesprochen, aber gibt es auch, ab wann gilt man eigentlich als Täter oder Täterin, ab welcher Altersstufe? Weil es passiert ja wahrscheinlich auch früher. Ich habe mal so von einem Fall, ich glaube in Amerika war das, wo ein 12-jähriger Sohn angeklagt wurde, weil er die Schwester irgendwie betrachtet hat oder angegriffen hat, und dann kam er wirklich auch vor Gericht damit. Also wo ist die Grenze, wo setzt man das eigentlich, wo beginnt eigentlich ein sexueller Missbrauch, wann spricht man davon?
Danke.
Das ist eine Grenze, die bei Täter und Opfer gleich ist und bei 14 Jahren ist. Die Grenze liegt bei 14 Jahren. In Österreich ist man ab dem 14. Lebensjahr strafmündig. Das heißt, ab dem 14. Lebensjahr kann man für das, was man tut, zur Verantwortung gezogen werden, strafrechtlich. Und es beginnt mit 14 auch die Grenze der einwilligungsfähigen Sexualität. Also die liegt bei beiden, auf beiden Seiten im selben Alter.
Ich glaube, dass die amerikanische Gesetzgebung ja eine ganz andere ist in diesem Zusammenhang.
Die amerikanische Gesetzgebung ist eine, die wir Gott sei Dank nicht teilen, würde ich meinen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Todesstrafe, sondern auch manche andere Teile. Und ich denke mal, was da schon durchkommt, ist ein profunder Puritanismus, der bisweilen auch in Hysterie umschlägt. Wenn ein 12-Jähriger seine Schwester anschaut, den dann anzuklagen wegen Missbrauchs, ich weiß nicht, ob das wirklich der Realität entspricht.
Okay, danke, bitte.
Ja, ich hätte da gerne eine Frage, und zwar, es klingt auch binnen so durch, und ich bin ja selber eine große Skeptikerin, was das Wegsperren betrifft. Und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Sie das einschätzen, was passiert. Gehen wir zurück zu dem Beispiel mit den 100 Tätern, mit den 13 rückfällig werden Könnenden, ob es etwas bringt, sie einzusperren, sie wegzusperren, oder ob es auch egal wäre, wenn sie in Therapie, in Freiheit bleiben, vielleicht auch für den Unterhalt der Familie weiter sorgen. Ich glaube, das ist ja auch oft ein Grund, warum Täter in der Familie nicht angezeigt werden. Wie ist Ihre Einschätzung? Was bringt es tatsächlich, Täter wegzusperren? Also nicht jetzt nur Missbrauch, sondern generell. Ich bin eine große Skeptikerin, was Wegsperren betrifft, weil ich nicht den Eindruck habe, dass sich die Welt verbessert hat. Schau Amerika mit Todesstrafe.
Okay, danke.
Ich denke mal, das Wegsperren hat wahrscheinlich keine wirklich weltverbessernde Funktion, was den Täter betrifft. Das Wegsperren hat einen ganz pragmatischen Vorteil. Man zieht jemanden, der potenziell gefährlich ist, aus dem Verkehr. Das darf man auch nicht negieren. Das kann man jetzt einmal nicht, dem kann man nicht widersprechen. Ich habe jemanden als gefährlich identifiziert und indem ich ihn wegsperre, mache ich ihn für den Großteil der Menschheit ungefährlich. Das ist ein Vorteil, den man hat und den man sich als Gesellschaft auch nimmt. Das ist ja Teil dieser Sanktion, dass man jemanden einfach aus dem Verkehr sieht und sagt, ich schütze jetzt die anderen vor dem, weil ich habe festgestellt, der ist einfach für andere gefährlich. Was das Wegsperren schon auch macht, ist, dass es ganz klar die Position der Gesellschaft vermittelt. Es vermittelt ganz klar, dass das eine sanktionierte Handlung ist und dass diese Handlung zu Sanktionen führt. Verabschieden muss man sich vom persönlichkeitsverbessernden Aspekt des Wegsperrens, weil den leistet das Wegsperren nicht. Nein, das ist kein Vorbild, das kann man vergessen. Es macht keine, es hat noch nie das Wegsperren eines Missbrauchstäters einen anderen Missbrauch verhindert. Es hat aber sehr wohl dem einen Täter vermittelt, dass das, was er macht, von der Gesellschaft oder gemacht hat, von der Gesellschaft sanktioniert wird. Und das sollte man jetzt auch nicht negieren und kleinreden. Das ist durchaus eine drastische Sache, die bei manchen sehr nachhaltig wirkt.
Ich denke mal, ja, bitte die Nachfragen auch per Mikrofon, bitte. Und seien Sie so fair, auch die anderen ranzulassen. Also eine kurze Nachfrage erlaube ich noch in meiner großen Güte.
Danke. Nein, ich wollte nur jetzt von Ihnen wissen, ob es nicht andere Methoden gäbe, die sinnvoller wären, die auch weiterreichend sind in der Vorbildwirkung, weil es hat noch nie einen Täter, einen Eingesperrten abgeschreckt. Das war meine letzte Frage. Danke.
Danke.
Ich glaube, es gäbe nicht andere Methoden. Es gibt auch andere Methoden, die man dazu einsetzen soll. Aber ich glaube, solange wir nichts Besseres... Ich bin auch nicht der Meinung, dass Wegsperren die beste Methode ist, aber wir haben keine bessere. Wir haben keine bessere, um nachhaltig zu vermitteln, dass wir ein Verhalten nicht tolerieren. Und wir haben auch keine bessere Methode, uns prompt einmal vor jemandem zu schützen, der für andere bedrohlich ist oder gefährlich ist. Und solange wir dann keine besseren Methoden haben, werden wir das verwenden müssen. Ich glaube, man soll parallel dazu andere Methoden fahren, um die Person, die man dann schon mal identifiziert hat, vielleicht für die Zukunft weniger gefährlich zu machen. Aber präventiv auf andere hat wohl das Wegsperren eine Wirkung, nur die Behandlung des einzelnen Täters.
Okay, danke sehr. Bitte eine Frage.
Was glauben Sie, was ist der Grund für das gehäufte Auftreten von Missbrauch in der katholischen Kirche? Liegt es an der Persönlichkeitsstruktur der Täter oder an der hierarchischen Struktur? Oder weil die Pfarrer nicht heiraten dürfen oder an allem?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich eigentlich die eigentlich beantworten kann. Und da fängt schon bei der Fragestellung an, mit der ich mir schwer tue. Ich weiß nicht, ob in der katholischen Kirche gehäuft Missbrauch auftritt. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Missbrauchsfälle auf wie viele Männer wirklich vorgefallen sind. Und nur dann könnte man, wenn man diese Zahl hätte und gegenrechnen könnte, gegen andere Zahlen aus anderen Gruppen, könnte man von gehäuftem Auftreten reden. Fakt ist jedenfalls, dass in der katholischen Kirche die Ingredienzien, die Missbrauch begünstigen, zumeist gegeben sind. Das heißt, sie haben eine sehr autoritäre, sehr hierarchische Struktur. Und sie haben ein nach außen dichtes System. Das sind alles Faktoren, die sie auch in diesen typischen Missbrauchsfamilien haben, wo ganz klar ein Dominanter bestimmt, was geschieht und das ganze System nach außen dicht hält. Insofern gleicht die Kirche als solche in ihrer Struktur diesen klassischen Missbrauchsfamilien. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass dort Missbrauch einen guten Nährboden findet. Was ich nicht glaube, ist, dass der Zölibat dazu führt, dass Männer, die sich sonst nicht an Kindern vergehen würden, auf einmal zu Missbrauchstätern werden. Es gibt, habe ich mir sagen lassen, ich weiß es nicht aus eigenem Erleben, auch Priester, die sich Freundinnen suchen. Das heißt, es gibt auch Männer, die dieses Sexualitätsverbot umgehen, indem sie sich ganz normale Partnerschaften suchen und gleichgeschlechtliche, gleich alte Partnerinnen. Also Zölibat allein ist jetzt nicht der klassische Wegbereiter für Missbrauch. Ich denke mal, um einen Missbrauch als Priester zu begehen oder als Angehöriger der katholischen Kirche, hat man ja einige Hemmschranken. Da hat man mal die Hemmschranke, dass man mal dieses Gelübde umgehen muss. Dann hat man diese Hemmschranke der Sünde. Und dann hat man nur die Hemmschranke, dass man an ein Kind geht. Das ist ja auch eine sehr große Schranke. Das heißt, das Kind ist ja deshalb eine geringere Hemmschwelle. Aber die Struktur der Kirche begünstigt natürlich, dass sowas über längere Zeit unentdeckt fortgesetzt werden kann. Das heißt, die Struktur begünstigt, dass sich solche Menschen dort relativ lange bedienen können, bevor sie auffliegen.
Okay, danke, bitte. Bitte auf die Frage einer Dame nach den Grenzen des Missbrauchs, die gekommen ist, kurz nachdem die Anzeigepflicht des Jugendamtes diskutiert worden ist, haben Sie eine Altersgrenze genannt. Ich finde es ein bisschen problematisch, das jetzt mit einem bestimmten Geburtsdatum oder bis zu einer bestimmten Wiederholung des Geburtsdatums als Missbrauch zu betrachten und danach vielleicht nimmer, weil wann es freiwillig geschehen sein sollte. Aber vielleicht hat die Dame auch gemeint mit ihrer Frage, wo fängt die Grenze zum sexuellen Missbrauch an, wenn es sich um Handlungen im wahrsten Sinn des Wortes handelt, also Streicheln mit der Hand und was, wovon ja in den Medien in letzter Zeit häufig die Rede gewesen ist. Ich habe Verständnis, dass das verharmlost wird, weil sonst müsste man wahrscheinlich viel mehr da behördlich untersuchen. Und zur Anzeigepflicht des Jugendamtes könnte ich mir vorstellen, dass es dem Jugendamt gestattet sein müsste, abzuwägen, ob es jetzt an Missbrauch an Kindern unter 14 zur Anzeige bringt oder nicht, weil es könnte ja fürs Kind positiver sein, wenn es das nicht anzeigt.
Okay, danke. Zwei Fragen. Ganz kurz, gehen wir da reingehen.
Ich habe die Fragen nicht ganz verstanden.
Okay, ich interpretiere jetzt mal. Okay. 14 für den einen oder für die eine mag es schon gehen mit der Sexualität, für die andere nicht. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Der Gesetzgeber definiert es und fertig, oder?
Das Gesetz ist normativ. Das Gesetz legt einfach im Wissen um die Unzulänglichkeit dieser Festlegung Normen fest. Und da ist die Altersnorm einfach die Altersgrenze mit 14 festgelegt. Das ist bei allen Gesetzen legt der Gesetzgeber einfach eine Grenze fest.
Ja.
So ist es.
Mikrofon, bitte, ja, und Mikrofon.
Die sexuelle Reife als
Grenze. Es gibt noch keinen Sexführerschein, oder?
Heranzuziehen erscheint mir etwas problematisch, weil wer beurteilt die? Wie wollen Sie dann beurteilen? Man kann sexuelle Reife ja leider nicht vermessen. Es gibt ja nicht 4,5 cm sexuelle Reife und 7,6 cm und ab 5 cm ist erlaubt und darunter ist verboten. Bei allem, was nicht vermessbar ist, wird man sowieso in einer gewissen Unsicherheit bleiben müssen und dann ist es genauso gut, wenn man es normativ festlegt, denke ich mal.
Die zweite Frage habe ich so interpretiert, dass man der Jugendwohlfahrt, dem Jugendamt das überlassen sollte, ob ein Missbrauch oder ein Verdacht angezeigt wird oder nicht. Das ist ja der Fall.
Das ist so.
Da gibt es ja auch Kinderpsychologen beim Jugendamt und die sollten eigentlich die sexuelle Reife feststellen, nicht irgendwelche Maße.
Die sexuelle Reife liegt wahrscheinlich zum Teil auch im Auge des Betrachters.
Ja, so wird es sein. Danke, bitte.
Ja, Frau Doktor, wir haben wiederholt vorhin gehört, dass die Missbrauchsfälle erst nach langer Zeit, sogar nach einigen Jahrzehnten erst bekannt werden. Welche Mechanismen oder Umstände wirken da auf die Kinder als Opfer, dass sie erst so spät oder überhaupt gar keine Anzeige machen?
Danke.
Das ist vor allem da gibt es verschiedene Gründe, ja. Wobei die Gründe bei innerfamiliärem Missbrauch zumeist in einer massiven Ambivalenz liegen. Wenn ein innerfamiliärer Missbrauch, also ein inzestuöser Missbrauch stattfindet, dann ist diese missbrauchende Person ja gleichzeitig auch eine wesentliche Bezugsperson. Das ist der Vater, das ist vielleicht der Stiefvater, der zu dem Kind oft auch eine durchaus liebevolle und adäquate Beziehung hat. Das heißt, es ist eine Person, die hat zwei Seiten. Und das Kind ist in dieser Ambivalenz gefangen. Das ist der Vater, der ja auch mit dem Kind was unternimmt, der ja auch nett ist, der sich um das Kind kümmert. Und das ist aber andererseits der Vater, der danach kommt und furchtbare Dinge tut. Und mit dieser Ambivalenz sind Kinder zumeist sehr überfordert. Sie sind heillos überfordert. Und diese Ambivalenz wird von den Tätern ja oft noch verstärkt, indem sie sagen, wenn du was sagst, dann muss ich weg. Wenn du was sagst, dann komme ich ins Gefängnis. Dann hast du mich nicht mehr. Da muss man gar nicht drohen. Da muss man nur sagen, wenn du was sagst, dann geht es mir schlecht. Und damit vermittelt man dem Kind, es liegt bei dir, ob es einer Person, die dir ja wichtig ist, gut oder schlecht geht. Und in dieser Ambivalenz bleiben Kinder oft sehr, sehr lange gefangen. In der Ambivalenz bleiben sie oft bis ins Erwachsenenalter hineingefangen. Es ist für ein Kind fast unmöglich, diese beiden Teile auseinanderzuhalten und dann zu gewichten. Das überfordert ein Kind heillos. Das kann ein Kind nicht. Und das können ja oft Erwachsene nicht. Oder zu akzeptieren, dass zwar beide Seiten einer Person vorhanden sind, dass man aber trotzdem mit der einen Seite so umgehen muss, wie es halt sein sollte.
Okay. Gibt es ein Stadt-Land-Gefälle, was Missbrauch anbelangt? Wird in der Stadt zum Beispiel öfter missbraucht, als am Land, oder ist das egal?
Missbrauch ist ein absolut demokratisches Delikt, das durch alle Schichten und durch alle sozialen Schichten durchgeht und sich aufs ganze Land gleichmäßig verteilt.
Mhm, danke. Bitte.
Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben ein paar Mal schon über Gesellschaftsbilder gesprochen, im Hinblick des Alters. Meine Frage ist jetzt, inwieweit kann man Kinder schützen, indem man vielleicht einfach auch schaut, wie sie dargestellt werden? Also wie weit fördert das oder wie weit fördert die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das oder kann das verhindern? Das ist die eine Frage. Und das andere, es gibt ja ein paar Diskussionen immer wieder, Sie haben es ein paar Mal schon gesagt, Hinaufsetzen des Strafrahmens, genauso wie Fußfesseln oder Namen veröffentlichen. Wie sehen Sie diese Maßnahmen? Oder bringen die überhaupt was oder sind die einfach immer nur aus dem Bauch herausgefordert, in einer Hoffnung etwas tun zu können?
Danke.
Also zur Darstellung von Kindern würde ich meinen, dass da wüsste ich nicht, was man jetzt so akut verändern müsste, um Missbrauch zu reduzieren. Ich denke mir, dass Männer, die missbrauchen, das wie gesagt aus sehr unterschiedlichen Motiven tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand tut, weil er ein aufreizendes Plakat mit einem Kind sieht. Das ist jetzt sicher nicht das Motiv, aus dem heraus man sich an einem Kind vergreift und man nicht andere Gründe dafür hätte. Pädophile Männer werden schon von ganz normalen Versandhauskatalogen erregt. Da brauchen Kinder nicht in aufreizenden Posen oder in irgendwelchen seltsamen Figuren drauf sein. Da reicht es, dass ein Kind drauf ist. Dem Reinen ist alles rein und dem anderen eben nicht. Und die Darstellung allein provoziert nicht das Bedürfnis, sich an einem Kind zu vergehen.
Okay, die zweite Frage war...
Die zweite Frage war die nach den Sanktionen, wo ich mir denke, das Heraufsetzen des Strafrahmens ist für mich eine populistische Maßnahme, die nichts verhindern wird. Das heißt, die holtern halt die Menschen länger in Haft, aber ich mache das Risiko für die, die drin sind, nicht größer, ich mache es für die, die draußen sind, nicht geringer, es ändert nichts. Fußfesseln sind eine Methode, Kontrolle über jemanden auszuüben und ihm gleichzeitig eine gewisse Form von Freiheit zu geben. Das ist eine andere Form von Weisung, mit der man ja auch jetzt schon versucht, diese Menschen weiter zu kontrollieren, indem man sie an Bewährungshilfe, an Therapie anbindet. Das mag für manche eine Möglichkeit sein, früher kontrolliert entlassen zu werden.
Aber es sperrt kein Kind aus der Wohnung des Fußfesselträgers,
nein,
ne?
Nein.
Okay. Bitte, da vorne war noch eine Frage. Ah, pardon.
Ich habe nur die Frage, wie gehe ich als Nachbar, Verwandter, Kollege mit dem Täter oder dem Umfeld des Täters um? Sprich es an, ignoriere es. Was mache ich damit?
Wenn ich es weiß.
Wenn es dann natürlich zur Anzeige gekommen ist und auch öffentlich ist.
Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es hängt sehr davon ab, welche Beziehung ich zu den jeweiligen Personen habe. Also ich denke mir, jetzt herumzurennen und jeden darauf anzureden, dass das ja eine furchtbare Sache ist, wird wahrscheinlich auch nichts bringen.
Ne? Aber ich glaube, das schließt ein bisschen an die Frage an, die wir noch nicht beantwortet haben von der Dame, dieses beliebte Outing in Amerika jetzt. Ne? Es gibt eine Website, wo alle draufstehen. Ist das ein gangbarer Weg, ein überlegenswerter Weg?
Naja, was das Outing auf jeden Fall verhindert, ist, dass der das gemacht hat, sich je wieder eingliedern kann. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass derjenige sowieso Defizite in seinem Selbstwert hat und Probleme mit seinem Selbstwert, wenn ich den oute und öffentlich an den Pranger stelle, verhindere ich, dass der je irgendwann wieder einen lebbaren Selbstwert bekommt. Das heißt, ich tue eigentlich das Gegenteil von dem, was deliktpräventiv ist oder rückfallspräventiv. Ich verunmögliche ihm, das zu finden, was er bräuchte, um es nicht mehr zu tun, bei dieser Tätergruppe. Bei anderen Tätergruppen, bei Pädophilen, mag es präventiv sein. Ob es human ist, weiß ich nicht. Das liegt Gott sei Dank nicht bei mir, das zu beurteilen.
Die Frage war, um das auch für die Aufzeichnung noch einmal zu wiederholen, wie geht man im persönlichen Gesprächsumfeld damit um?
Das muss man, glaube ich, ja, das kann man nicht generell beantworten. Das muss man demjenigen, den es betrifft, überlassen. Je nachdem, in welcher Beziehung ich zu dem stehe, welchen Kontakt ich zu dem habe, wie nah ich dem bin, wie sehr das auch passt, das anzureden. Ich meine, man kann nicht sagen, mit jedem, man muss jeden darauf anreden, von dem ich das weiß. Das halte ich auch nicht für sinnvoll.
Okay.
Was wären aus Ihrer Sicht sinnvolle präventive Maßnahmen? Ich habe gehört, an Schulen werden so Programme durchgeführt unter dem Titel Mein Körper gehört mir.
Ja.
Was halten Sie davon?
An sich viele. Ich denke, man muss Kindern vermitteln, dass es okay ist, darüber zu sprechen, wenn ihnen Unrecht geschieht. Und Kinder haben ein sehr ausgeprägtes Sensorium dafür, was recht ist und was nicht. Kinder haben ein sehr ausgeprägtes Sensorium dafür, wann ihre Grenzen überschritten werden. Das Problem ist nur, dass sie sich oft nicht trauen, es zu sagen.
Ich habe neulich, wenn ich kurz dazwischenreden darf, dieses Programm gesehen, was bei meinen Kindern gerade reinpasst vom Alter her. Und das ist wirklich toll. Die bemühen sich da sehr und das kommt gut rüber. Das einzige Problem dabei sind die Eltern. Die müssen sich das einmal anschauen, damit sie da haben dann Alarm schlagen. Da wird ein sexuelles Thema angesprochen in der Schule. Also das, da gab es eine Elternvorführung, damit da ja nichts passiert. Also, ich meine, es liegt nicht bei den Kindern. Ne? So, wer war der nächste Sieg, bitte?
Okay, meine Frage schließt im Grunde genau da an. Also ich kenne das Programm auch. Mir geht es um Prävention, Prophylaxe, auch in der Gesellschaft. Ich denke, das Thema Missbrauch braucht ja auch einen Boden, wo es wachsen kann, ist jetzt so meine Idee. Was kann ich tun, dass dieser Boden für den Bereich karger wird? Also Sie sagen ja, 10% ungefähr sind wirklich pädophil, wo man nichts ändern kann, oder es ist Sadismus, wo man auch nicht viel ändern kann, da habe ich mir jetzt die Prozente nicht gemerkt. Es geht aber ganz viel um das Thema Selbstwert und Achtung, um Wertschätzung. Mhm. Ich denke, ein Mensch, der sich geliebt und wertgeschätzt fühlt, wird nicht Gewalt anwenden oder viel weniger. Wo kann ich ansetzen? Gibt es da die Möglichkeit in der Schule, im Kindergarten, in den Familien? Das ist so eine Idee, jetzt gar nicht nur zu sagen, ihr Bösen, Missbrauchenden, sondern wo fange ich an in der Gesellschaft, sowas wie Werte, Achtung, liebevollen Umgang der Menschen untereinander zu vermitteln, um Gewalt überhaupt zu vermindern.
Okay, gut, danke.
Ja, das haben jeder bei sich selbst. Ne? Jeder bei sich selbst.
Ja. Als Gesellschaft sozusagen, als gesellschaftliches Programm.
Die Gesellschaft sind wir und die Gesellschaft wird aus Einzelmenschen und die müssen jeder bei sich selbst anfangen, wenn man was verändern will. Ich meine, man kann jetzt nicht irgend so gießkannenartig über alle irgendein Verhaltensprogramm drüber lernen, das dann den Missbrauch ausrotten wird. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man mit Menschen ordentlich umgeht. Es ist auch immer gut, wenn man mit Kindern ordentlich umgeht. Und es ist immer gut, wenn man andere mit Respekt behandelt. Und Sie haben es ja richtig gesagt, jemand, der sich wertgeschätzt und akzeptiert fühlt, wird viel seltener Gewalt einsetzen als jemand, dem es nicht so geht.
Genau, und meine Idee ist einfach natürlich jeder bei sich selbst, das ist schon klar. Ja. Nur wie bringe ich das, vielleicht kann ich als Gesellschaft irgendwie den Menschen, also Institutionen oder wie auch immer, den Menschen näher bringen, du musst bei jeder bei sich selbst anfangen. Also das ist mir völlig klar.
Okay, gut.
Überall dort, wo man Einfluss nehmen kann auf die Bildung, auf die Persönlichkeitsbildung und auf die Ausbildung. Ich denke mal, aber die beste Schule wird nicht das ausgleichen können, was in einer dysfunktionalen Familie geschieht. Und damit sind wir wieder jeder bei sich selbst.
Okay, danke. Bitte.
Leider.
Wie ist das eigentlich mit Kindern, die missbraucht wurden? Ist da die Zahl höher, dass sie selbst zu Missbrauchern werden?
Ja. Ja, das ist ja ein weiteres Phänomen. Ne? Das ist ja wirklich oft verblüffend zu sehen, wie Menschen da den Sprung vom ganz weißen Opfer zum tiefschwarzen Täter schaffen, in dem Moment, in dem sie das, was ihnen angetan wurde, anderen antun. Wir haben ja so ein Bild vom Opfer, das rein weiß ist und das ja nicht irgendwie da selbst unangenehme Persönlichkeitsanteile haben darf. Es wird ja von jedem Opfer erwartet, dass es nur Opfer ist. Damit man ja den Opfern auch nicht gerecht wird. Auch ein Opfer kann manchmal ungut sein. Ich habe ja schon Verfahren gehabt, wo man der Täter sympathischer war als das Opfer, muss man jetzt ganz provokant sagen. Es kommt vor. Aber das erwarten wir nicht. Das bezieht sich nicht auf Missbrauch, möchte ich dazu sagen. Das ist außerhalb dieses Themas. Aber es gibt durchaus Konstellationen, wo das Opfer auch durchaus problematische Anteile hat. Aber das ist nicht so. Das Opfer ist rein weiß und der Täter ist rein schwarz. Und das Interessante ist, dass es ja bei Missbrauch einige frühere Opfer gibt, die dann zu Tätern werden. Und kaum, dass sie Täter geworden sind, spricht man ihnen aber die ganze weiße Form vom Opferstatus ab und interessiert sich nicht mehr dafür, was vielleicht vorher an ihnen getan wurde, damit sie dann selber tun. Und da sind wir genau wieder dort, und man denkt, dieses pauschale Verdammen geht fehl. Das geht an der Thematik vorbei, das wird der Sache nicht gerecht.
Okay, danke. Die letzten drei sage ich jetzt mal aufgrund der fortgeschrittenen Stunde, bitte.
Vor einigen Jahren hat es beim Land Oberösterreich bei der Männerberatung, die haben mitgetan bei der europäischen Täterhotline. Die Idee war, dass man eine anonyme Hotline anbietet und zumindest einen Teil der Täter dadurch erreicht. Die Annahme, die These, die die hatten, soweit ich weiß, war, dass es vielen Männern dabei schlecht geht oder vielen Tätern dabei schlecht geht, was sie andauernd tun und sie dazu zu bewegen, sich schon vorher zu anonym zu melden.
Haben Sie da
was halten Sie davon, von dieser Initiative?
Es gibt an der Charité in Berlin ein ähnliches Projekt, das immer noch läuft. Also die haben eine Ambulanz, eine Primärpräventionsambulanz, die all denen offen steht, die bei sich selbst solche Tendenzen kennen, erkennen oder auch schon entsprechend gehandelt haben. Wo man hingehen kann und wozu gesichert bekommt, dass keine Anzeige erfolgt und wo man sich Behandlung suchen kann. Damit wird man wahrscheinlich einen Bruchteil erreichen. Aber ich denke mal, auch ein Bruchteil, wenn man den erreicht, verhindert anderes und verhindert Schlimmes. Und jede solche Initiative ist begrüßenswert.
Gut, danke.
Bleib es los.
Ja, also für mich war jetzt neu, dass Pädophilie eine sexuelle Orientierung ist, die in dem Ausmaß festgeschrieben ist. Was mich dann aber wundert in dem Zusammenhang, dass ja anscheinend die Medien, die diesen Menschen zur Verfügung stehen oder die sie sich selbst kreieren, doch in einem erschreckenden Ausmaß zunehmen, inklusive Fernostreisen und Internet und ich weiß nicht, was alles dazugehört. Ist das jetzt eine Gegend, sozusagen ein Feld, wo sie sich tummeln und die Kinder in Ruhe lassen? Oder ist es das Feld, wo das wächst?
Das ist die Frage.
Also ich denke mal, die Internet-Kinderpornografie ist natürlich ein neues Medium, weil das ganze Medium Internet relativ neu ist. Es gibt sehr wenig Untersuchungen darüber, wie sich Internetpornografie-Konsumenten im weiteren Verlauf verhalten. Es gibt eine Schweizer Untersuchung, wo rausgekommen ist, dass 97% aller Internet-Kinderpornografie-Konsumenten, schönes Wort, immer dabei bleiben und nie was anderes tun. Das heißt, es sind Männer, die wahrscheinlich vorher zu weniger expliziten Bildern gegriffen hätten oder weniger expliziten inneren Fantasien, aber die genau bei dem bleiben und die vorher wahrscheinlich mit inneren Bildern gearbeitet hätten und halt jetzt sich diese äußeren Hilfsmittel nehmen, weil es möglich ist. Da liefert halt das Internet Vorgaben, die man sich vorher anders basteln hat müssen.
Und retrospektiv bei den Tätern, bei den Pädophilen?
Pädophile Täter, die dann wirklich Hands-on-Delikte begangen haben, also Missbrauch konkret begangen haben, gibt es einen sehr geringen Prozentsatz, der auch ins Internet geht. Also normalerweise bleibt da jeder Schuster bei seinem Leisten. Die, die im Internet sind, bleiben im Internet und die, die im konkreten Realen sind, die sind im konkreten Realen.
Das heißt, das Internet ist keine Einsteigerdroge? So.
Das ist keine Einsteigerdroge.
Okay. Alles klar, es gäbe noch die Chance einer letzten Frage. Gibt es sie noch? Sie gibt es, ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber was passiert denn tatsächlich mit Wiederholungstätern? Ist da dann praktisch die Diskussion beendet oder...
Welche Diskussion?
Naja, ob man sie wieder freien lassen soll oder was mit ihnen passiert, aus welchen Gründen die Tat begangen wurde. Ja, also
die Diskussion ist nicht beendet, die fangen auf einer anderen Ebene neu an. Das österreichische Strafrecht kennt einen Paragraphen, der vorgesehen ist für Menschen, die aufgrund ihrer, im Gesetz heißt das, höhergradigen seelisch-geistigen Abnormität, das ist ein Begriff aus den 70er Jahren, das Strafgesetz stammt aus 1975, die aufgrund einer Persönlichkeitsstörung oder einer sozial schwer verträglichen Persönlichkeitskomponente als hochgefährlich anzusehen sind. Das ist der Paragraph 21 Absatz 2. Das heißt, es sind Menschen, die zwar zurechnungsfähig sind, die zur Verantwortung gezogen werden können für das, was sie tun, bei denen aber anzunehmen ist, dass sie, weil sie so gestört sind, sie auch in Zukunft wieder für andere zur Gefahr werden können. Das ist eine Frage, die zumeist vom Gutachter dann zu beantworten ist, ob bei jemandem so eine Störung vorliegt und diese Gefahr besteht. Wenn jetzt jemand wiederholt einen Missbrauch begeht, dann ist fast mit Sicherheit davon auszugehen, dass das Gericht diese Frage stellt. Und wenn dann vom Gutachter bejaht wird, dass derjenige ziemlich gestört ist und zugleich auch ziemlich gefährlich sein wird in Zukunft, dann wird dieser Paragraph angewendet und der führt dann dazu, dass derjenige über das Strafmaß hinaus in Haft bleibt. So lange, bis ihm wieder jemand bescheinigt, dass die Gefahr von ihm nicht mehr ausgeht. Das heißt, das ist ein Paragraph, der eigentlich das Schlimmste ist, was ihm passieren kann. Das ist die ärgste Sanktion, die es im österreichischen Strafrecht gibt. Mit diesem Paragraphen kann man mit einer Haftstrafe von 4 Jahren 20 Jahre sitzen. Wenn jetzt niemand feststellt, dass ich nicht mehr gefährlich bin, dann sitze ich da drinnen so lange, bis das jemand feststellt. Und es gibt keine strengere Sanktion.
Okay. Zufrieden? Gut. Ich hoffe, diese Zufriedenheit erstreckt sich auf das gesamte Zimmer hier. Ich danke jedenfalls sehr, sehr herzlich Frau Dr. Kastner für Ihre Ausführungen und ich bedanke mich auch natürlich bei Ihnen für die rege Teilnahme. Bleiben Sie nur kurz sitzen. Es gibt noch ein paar Durchsagen. Nämlich die nächsten zwei Veranstaltungen. Eins muss ich noch zu Frau Dr. Kastner sagen, wer sich mit der Materie noch ein bisschen genauer beschäftigen will. Die Frau Dr. Kastner hat ein Buch geschrieben, es heißt Väter als Täter am eigenen Kind, Karl Überreuter Verlag. Also für jene, die sich vertiefen möchten. Nächsten zwei Veranstaltungen am 17. Mai wieder 1930, Kepler zwischen Reformation und Gegenreformation zum problematischen Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Ingo Mörth ist zu Gast, Ingo Mörth von der Kepler-Universität. Er ist dort Universitätsprofessor für Soziologie und leitet das Institut für Kulturwirtschaft und Kulturforschung. Dann machen wir eine Woche Pause, also am Pfingstmontag gibt es keinen Kepler-Salon. Dann aber wieder am 31. Mai, auch 1930, Thema globale Gerechtigkeit, ein überzogenes normatives Ideal. Fragezeichen. Dazu wird uns vortragen die Philosophin und Ethikerin Herlinde Power-Studer. Weiters noch ein kleiner Hinweis auf den Freundeskreis des Kepler-Salons, den wir zum Überleben dringend brauchen. Wer sich dazu bereit erklären möchte, da mitzuhelfen, hinten an der Bar liegen Beitrittsformulare. Damit bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als nochmal herzlichen Dank. Es gibt, glaube ich, nur Getränk da hinten auf die Gache und damit darf ich den heutigen Salon für beendet erklären. Danke sehr und kommen Sie gut heim. Auf Wiedersehen.